Hallo, Dagmar Selle hier mit einer neuen Folge Green Deal, dem Umwelt- und Klimaschutz-Podcast von Euronet Plus. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid, denn heute ist hier Schluss mit Wischiwaschi. Wir gehen mal grünen Ökolügen auf den Grund, die nur einen Zweck haben, und zwar uns zum Kauf eines bestimmten Produktes oder einer Dienstleistung zu bringen. Es geht um Greenwashing, also um den Versuch eines Unternehmens, uns ein Produkt oder eine Dienstleistung für grün zu verkaufen, umweltfreundlich, nachhaltig, ohne dass das wirklich stimmt oder es einen Beleg dafür gibt. Ziemlich ätzende Nummer, gegen die mittlerweile aber was gemacht wird. Also, wie entlarve ich Greenwashing? Erstmal Fakten auf den Tisch. Das europäische Verbraucherschutznetzwerk CPC hat Angaben zur Nachhaltigkeit von Produkten oder Dienstleistungen auf Webseiten geprüft. In Deutschland mischte erstmals auch das Bundesamt für Justiz gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband und der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs mit einer Prüfung mit. Ähnliches in anderen EU-Mitgliedstaaten. Das Ergebnis? EU-weit verstoßen 42% der Werbeangaben über die Nachhaltigkeit von Produkten und Dienstleistungen gegen Verbraucherschutzvorschriften. Ist nicht gerade wenig. Meist gab es für uns als Verbraucher viel zu wenig Infos, um überhaupt die Aussagen zu überprüfen. In mehr als einem Drittel der Fälle fielen vage und auch nicht näher erläuterte Aussagen wie umweltfreundlich oder nachhaltig auf. Ja, marketingmäßig lohnt sich das für die Unternehmen, denn immer mehr Kunden entscheiden sich für umweltfreundliche und nachhaltige Dinge. Es geht also wieder mal in erster Linie um die Kohle und ein grünes Image, was vielleicht gar keines ist. Die EU-Kommission hat das auf dem Schirm und will zum Beispiel mit der neuen Verbraucheragenda Greenwashing eindämmen. Ja, aber reicht das? Nach der Studie haben sich die nationalen Stellen der Mitgliedstaaten mit den betroffenen Unternehmen in Verbindung gesetzt, um da mal nachzuhaken, was in Deutschland eigentlich recht regelmäßig passiert, aber nicht von Seiten der Behörden, sondern zivilrechtlich. Verbraucherverbände, aber auch Konkurrenten mahnen dabei schwarze Greenwashing-Schafe ab. Autohersteller haben dabei schon was auf die Finger bekommen, wie Opel oder auch VW. Opel versprach umweltfreundlichen CO2-Ausstoß beim Insignia Ecoflex und VW beim Phaeton Fahrspaß mit reinem Gewissen und Umweltverträglichkeit. Ja, 2009 gab es dafür eine erfolgreiche Abmahnung vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Es ist aber nicht immer ganz einfach, den Etikettenschwindel abzumahnen, weil sich viele Unternehmen und Dienstleister in einer Grauzone bewegen. Einfaches Beispiel: ein Kleid, auf dessen Papieretikett steht 100% Bio, erweckt jetzt erstmal den Eindruck, dass das auf das Kleid zutrifft. Ja, es geht aber allein um das Papieretikett, das ist dann zu 100% Bio. Mittlerweile gibt es viele YouTuber, die den grünen Schwindel entlarven, wie Max Green zum Beispiel, Apps wie ToxFox oder Bycott, wo Produkte gescannt und Infos eingeholt werden können, wie grün das Ganze wirklich ist. Aber auch Bücher und Dokus. Dazu gehört auf jeden Fall Die grüne Lüge, gibt es als Buch von Katrin Hartmann und auch als Doku mit ihr und Werner Bothe. Lief sogar im Kino. Ich habe für euch mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer. Da geht es ums Einkaufen.
Ich mag eigentlich gar nichts davon essen, weil da ist überall Regenwald drin.
Was heißt, da ist Regenwald drin?
Da ist überall Palmöl drin.
Palmöl?
Palmöl. Sollen wir mal schauen?
Und? Palmöl? Schön.
Palmöl?
Palmen, Sonne,
ja, Palmen sind
Strand.
Wahnsinnig schön, wenn sie im Urwald stehen. Aber der Urwald wird für Palmöl abgeholzt, weil das in riesigen Monokulturen wächst. Und hier, Unilever, schau, ist der größte Palmöl-Einzelverbraucher der Welt. Aber das ist doch kein Grund, einen Regenwald abzuholzen. Das ist doch absurd. In jedem zweiten Produkt im Supermarkt ist Palmöl drin. Und immer, da kannst du davon ausgehen, dass in jedem verarbeiteten Produkt, wo Fett drin ist, ist auch Palmöl drin. Und weißt du warum? Weil es das billigste Fett der Welt ist. Da, schau. Unilever setzt sich für nachhaltiges Palmöl ein.
Was? Nachhaltiges Palmöl.
Und was
das heißt,
soll das
die
sein?
Passen auf. Naja, das.
Das heißt, du meinst, die schmusen den Regenwald nieder, statt ihn abzuholzen? Es gibt kein nachhaltiges Palmöl.
Wieso nicht?
Weil immer dafür Regenwald abgeholzt werden muss. Weil das nur da wächst, wo vorher Regenwald war.
Anschließend schauen sich die beiden Palmölplantagen vor Ort an. Setzt euch das mal auf die Watchlist. Ich denke, es wird euren nächsten Supermarkteinkauf verändern. Aber wahrscheinlich auch schon das Interview mit meinem Experten dieser Folge, Oliver Schrage. Er betreibt einen Blog, nachhaltige-deals.de, mit dem er uns an Etikettenschwindel vorbei zu wirklich nachhaltigem Konsum bringen möchte. Oliver macht seit mehr als 20 Jahren Marketing, hat seit 10 Jahren kein Auto mehr und ernährt ernährt sich vegan und er sagt, wir müssen auf nichts verzichten, sondern nur unseren Blickwinkel ändern. Oliver, grüß dich. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, wie groß schätzt du überhaupt das Ausmaß von Greenwashing ein aktuell?
Gibt es im Prinzip ganz aktuelle Zahlen sogar. Also die EU-Kommission hat Anfang des Jahres mal verschiedene Online-Shops durchgeschaut und festgestellt, dass circa die Hälfte aller umweltbezogenen Aussagen komplette Schönfärberei ist. Und ich denke mal, das kann man auch auf den gesamten Markt übertragen. Und da ist es halt sehr, sehr gefährlich, weil wenn der Verbraucher einfach glaubt, er tut mit dem Produkt, weil er sich für ein Produkt entscheidet, einfach was Gutes für die Welt, der Effekt aber ausbleibt, dann gibt es am Ende einfach nur Verlierer. Und deswegen ist da, denke ich, der Schaden sehr, sehr groß, der angerichtet wird.
Gibt es Branchen, wo das besonders viel der Fall ist, Greenwashing?
Nein, meiner Meinung nach nicht. Das machen alle Branchen durch die Bank weg. Da gibt es weder Ausnahmen noch Firmen, die besonders hervortreten. Ja.
Ja, interessanterweise sogar Finanzprodukte, ne, mit Greenwashing. Das war mir neu.
Ja, weil da das Thema ganz neu ist. Also das heißt, Finanzprodukte und auch Versicherungen, da ist das Thema wirklich noch sehr, sehr jungfräulich. Und man hat natürlich jahrelang in erster Linie so investiert, dass einfach die größte Rendite für den Kunden rauskam. Und auch wir als Verbraucher, da müssen wir ja auch ehrlich sein und sagen, das hat uns auch nicht interessiert. Also wo jetzt die Bank irgendwie unser Geld hingibt, das war uns einfach egal. Wir wollten den größtmöglichsten Zins. Und so in den letzten Jahren hat sich das gewandelt, aber natürlich solche wahnsinnig großen Unternehmen wie die Deutsche Bank oder die Generali-Versicherung, die haben natürlich, das ist eine Challenge. Also das heißt, wenn die anfangen, nachhaltig zu werden, dann machen die das nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Und da ist die Versuchung natürlich groß, sich schnell mal ein Greenwashing drauf zu kleben. Das hat die Deutsche Bank ja vor kurzem auch gemacht. Ja, sowas kommt natürlich dann bei dem kritisch hinterfragenden Kunden gar nicht gut an.
Ja. Zum Glück werden ja die kritisch hinterfragenden Kunden mittlerweile mehr. Also man guckt ja schon hin, man will umweltbewusst einkaufen, man will nachhaltig einkaufen, Dienstleistungen natürlich auch eingeschlossen. Deshalb ist es ja so wichtig, mal aufzuklären, woran ich Greenwashing erkennen kann. Also gibt es da klare Anzeichen oder Tricks, wie ich falsche Werbeversprechen am besten entlarve?
Die gibt es. Also grundsätzlich hilft immer genau hinschauen und hinterfragen. Und natürlich, sobald ein Unternehmen eine Werbekampagne startet, die Nachhaltigkeit oder Umweltbewusstsein, Klimaneutralität zum Thema macht, dann heißt es sofort, da müssen die Alarmglocken schrillen und man muss sofort einfach ein bisschen genauer nachgucken. Das Gleiche gilt, wenn eine Firma plötzlich ihr Logo ändert, was dann irgendwie umweltfreundlicher aussehen soll, wie die Blume beim BP-Logo oder wenn McDonald's sein Logo grün macht, dann möchte man ja auch ein bisschen ökologischer wirken. Und sobald sowas passiert, sollte man immer genau hinschauen. Das ist so erstmal die erste Faustregel. Aber Greenpeace hat selbst auch ganz klare Regeln eigentlich definiert, wie sie Greenwashing definieren. Das ist zum Ersten, wenn das Kerngeschäft an sich schon umweltschädlich ist, also zum Beispiel Kohle, Mineralöl und Kreuzfahrten, da kann ich so oft grün draufschreiben, wie ich will. Das Produkt wird einfach kein umweltfreundliches Produkt. Da kann ich mir das auch wirklich sparen. Zum Zweiten, wenn mehr Geld für Werbung ausgegeben wird, als in den Umweltschutz fließt, da haben wir als ganz prominentes Beispiel eigentlich die Regenwaldkampagne von Krombacher. Da standen 9 Millionen Euro Marketingbudget gegen 600.000 Euro Spende für den Regenwald. Das ist einfach ein Verhältnis, das stimmt so nicht. Und der dritte Punkt ist, wenn mit Selbstverständlichkeiten geworben wird, also wenn Unternehmen sich damit schmücken, Gesetze einzuhalten oder irgendwelche Umweltauflagen einzuhalten, das macht man eben auch mittlerweile sehr gerne, aber es ist eben kein Engagement, sondern es ist einfach das Einhalten von Gesetzen.
Du hast ja deinen eigenen Blog, wo du auch ganz klar Beispiele von Unternehmen anprangerst, die mit Greenwashing eben aufgeflogen sind. Was sind so deine Top 5? Oder vielmehr, welche Lügen fandest du mal so besonders dreist?
Also der Punkt ist, die fliegen ja tatsächlich sehr oft auf. Sie schaffen es nur oft nicht in die breite Öffentlichkeit. Aber so aus der letzten Zeit, Firmen, die wirklich aufgeflogen sind, wo es sehr schmerzhaft war, es ist zum Beispiel der VW-Abgasskandal, wo man mit der Software quasi ja versprochen hat, das Auto wäre viel, viel umweltfreundlicher, was es dann tatsächlich ist. Das ist sehr schmerzhaft. Ich glaube, da wird VW auch noch wirklich lange damit zu tun haben. Und Ein zweiter Kandidat ist RWE. Das ist einer der größten Umweltverschmutzer, die wir eigentlich in Deutschland haben. Die haben sich mit allem, was sie hatten, gegen den Kohleausstieg gestemmt, haben den Hambacher Forst abgerodet und behaupten aber quasi ein Vorreiter für erneuerbare Energien zu sein und einer der größten Anbieter von erneuerbaren Energien. Dafür haben die jetzt dieses Jahr sogar den Goldenen Geier für die dreisteste Umweltlüge gewonnen. Auch mit der Tochterfirma ePrimo gaukelt man ja auch vor, dass man Ökostrom macht, aber RWE hat mit Umweltschutz einfach nichts zu tun und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Und eine ganz aktuelle Geschichte, die meiner Meinung nach sehr dreist ist, ist eigentlich jetzt die CDU-Wahlkampfkampagne, denn die ist meiner Meinung nach auch nichts anderes als Greenwashing, denn was die Partei tatsächlich zum Thema Klimaschutz denkt, das haben wir jetzt 16 Jahre lang erlebt.
Ja, wo uns ja auch ganz viel Greenwashing begegnet, ist, glaube ich, wenn wir einkaufen gehen. Also gerade da gucken ja viele, oh hier, das Reinigungsmittel ist aber nachhaltig, die und die Cornflakes-Packung wurde umweltfreundlich produziert und auch bei Klamottensiegeln gibt es so einige Fallstricke. Was kannst du uns da denn so für Tipps an die Hand geben, damit wir da eben nicht auf dreiste Werbelügen reinfallen?
Ja, also Siegel ist tatsächlich mit vermeintlich unabhängigen Siegeln habe ich auch persönlich ein großes Problem. Also da ist so gerade im Lebensmittelbereich ist das MSC-Siegel für nachhaltigen Fischfang, das einfach mit Nachhaltigkeit nichts zu tun hat, weil es nach wie vor den Einsatz von Grundschleppnetzen erlaubt, und damit im Prinzip das nachhaltige Zerstören eines Ökosystems. Genauso wie man sagt, Delfin Safe Thunfisch, das ist auch so ein Logo. Das ist ganz dramatisch, weil Thunfisch und Delfin einfach eine Fresseinheit bilden und man kann Thunfisch nicht fangen, ohne den Delfinen zu schädigen. Peter hat das ganz schön ausgedrückt. Er hat gesagt, dieses Logo ist so delfinfreundlich wie eine Schiffsschraube. Und ich glaube, das trifft es. Genau das, wenn draufsteht, Roundtable for Sustainable Palm Oil. Das ist auch eine sehr, sehr schwache Regularien, die da eingeführt werden. Und diese Siegel sind tatsächlich dramatisch, weil sie eine trügerische Sicherheit dem Kunden vermitteln, aber halt wirklich nicht mehr wert sind als das Etikett, auf dem sie stehen. Wenn man sich bei Siegeln nicht klar ist, dann ist siegelklarheit.de, glaube ich, eine sehr gute Anlaufstelle im Netz, wo jedes Siegel wirklich auch bewertet wird und auch immer wieder erneut bewertet wird, wenn man sagt, die haben jetzt was geändert. Das ist eine vernünftige Anlaufstelle, um sich da ein bisschen schlauer zu machen. Ansonsten gibt es bei Kleidung wirklich gute Siegel, wie die Fairwear Foundation, da kann man sich drauf verlassen, das ist solide gemacht. Die Fair Trade Siegel sind natürlich auch sehr fair. Da gibt es schon einige, die wirklich gut sind, auch nicht unbedingt unabhängig, aber die einfach einen besseren Job machen als die anfangs genannten. Ja.
Verbraucherschützer und Verbände gehen ja auch immer mehr gerichtlich gegen Greenwashing vor. Wie erfolgreich läuft das aus deiner Sicht?
Leider sind diese Klagen immer nur ein bisschen Nadelstiche und führen zu kleinen Erfolgen. Das liegt aber daran, ich meine, ich bin kein Jurist und soweit ich weiß, gehen diese Klagen weniger gegen den konkreten Verdacht des Greenwashings vor, weil das eben tatsächlich ja nicht verboten ist, sondern eher in Richtung unlauteren Wettbewerb und Verbrauchertäuschung. Und da ist die Rechtslage natürlich eindeutig. Aber das meiste Greenwashing, was wir so tagtäglich erleben, das ist einfach viel subtiler. Das ist so nicht verboten und da haben Unternehmen viel zu viele Möglichkeiten, sich irgendwie rauszuwinden und rauszuargumentieren. Aber grundsätzlich sind diese Klagen natürlich wichtig, aber es braucht einen festen Rahmen, damit die überhaupt sinnvoll angestrebt werden können.
Ja, wenn wir bei festem Rahmen sind, ich denke, dann sprechen wir über Gesetze, politische Vorgaben. Was kann denn politisch gegen Greenwashing gemacht werden? Also die EU-Kommission hat sich dazu ja auch schon mal geäußert.
Also ich finde es ganz wichtig, dass wir ganz klare Regeln und auch wirklich Gesetze haben, dass eben diese Lüge oder diese verklausulierte Lüge, die es ja dann am Ende ist, dass die nicht passieren darf. Ich denke, eine gute Basis ist die CSR-Berichtspflicht, die wir ja schon haben. Die wurde in dem Jahr nochmal verschärft. Mittlerweile müssen das Unternehmen ab 250 Mitarbeitern machen. Vorher waren es 500. Das Problem ist, es sind nur kapitalmarktorientierte Unternehmen und das sollte man ausweiten, weil ich denke mal im CSR-Bericht, da schafft man die Fakten und genau das ist die Stelle, in der ja eigentlich schon Greenwashing beginnt und man kann da den Unternehmen schon sehr genau auf die Finger gucken.
Also wenn ich auch raushöre jetzt bei dir, es braucht Gesetze und wir brauchen auch Strafen. Also was würde denn Unternehmen richtig wehtun?
Also Unternehmen, die verstehen eine Sprache. Was Geld kostet, tut weh. Das ist im Prinzip ganz einfach. Und deswegen, es muss strafbar werden. Und ja, es muss Geld kosten, dass das abgeführt werden kann. Das kann man ja an Umweltverbände oder NGOs abführen. Dabei müssen wir aber vor allem bei einem aufpassen, dass wir nicht unfair sind. Also dass wir echtes Engagement nicht schon im Keim ersticken. Weil viele alte Unternehmen, die fangen irgendwann mal an und präsentieren vielleicht ihr erstes nachhaltiges Produkt. Und da steht immer in der Öffentlichkeit sofort dieser Vorwurf des Greenwashings im Raum. Aber nun mal auch einen Marathonlauf muss man mit dem ersten Schritt gewinnen. Und man sollte dann wirklich gucken, ist das echtes Engagement oder ist das wirklich Greenwashing? Ist das ein Leuchtturmprodukt, was auf die gesamte Kollektion abstrahlen soll? Oder ist es einfach nur das Erste, mit dem man halt irgendwann einfach mal anfängt. Deswegen, richtig wehtun, muss man wirklich einen Grad finden, dass man genau echtes Engagement nicht schon in den ersten Schritten im Keim erstickt, sonst sagen die Unternehmen, dann mache ich lieber gar nichts. Da muss man aufpassen.
Was hältst du denn von einer Kontrollebene? Vielleicht eine Behörde, die dann eben ganz gezielt Unternehmen nach Greenwashing durchsucht?
Ja, halte ich viel davon. Beziehungsweise, also wir haben die ja im Prinzip schon. Die Verbraucherzentralen machen da ja eigentlich schon einen sehr, sehr guten Job. Die brauchen vielleicht nur noch ein paar passende Instrumente. Und die Politik sollte aufhören, diesen Verbänden da einfach Steine in den Weg zu legen. Und ich denke auf politischer Ebene, ich habe die CSR-Berichte ja schon angesprochen, die müssen unabhängig überprüft werden von einer Kontrollinstanz oder einfach von Experten, die dann im Prinzip auch an die Unternehmen oder in die Unternehmen reinschauen und da schon direkt rausfiltern, was führt zu Greenwashing und was ist wirklich echtes Engagement. Weil es ist ja auch so, diese CSR-Berichte, da kann ja jeder reinschreiben, was er will. Und ich habe auch schon CSR-Berichte gesehen, da steht dann sowas drauf wie, wir wollen in den nächsten 10 Jahren 100% unseres Mülls recyceln. Und das haben wir dieses Jahr schon geschafft. Und dann guckt man genauer rein und sagt, das ist aber 50% thermisches Recycling, also verbrennen. Das hat mit Recycling nichts zu tun. Und es heißt, sowas steht ja dann alles auch schon in diesen CSR-Berichten. Und da kann man schon im ersten Schritt Flöcke einschlagen, sagen, halt, so nicht.
Vielleicht abschließende Frage, du als Marketing-Experte, warum lohnt sich Greenwashing überhaupt für Unternehmen? Denn sagen wir mal so, wie VW fliegt man auf, dann droht doch ein Imageverlust.
Der droht, aber insgesamt ist das Thema einfach sehr verführerisch. Das heißt, Verbraucher sind bereit, bis zu 15% mehr für ein Produkt zu bezahlen, wo sie das Gefühl haben, dass es ökologischer oder nachhaltiger ist. Und um das zu erreichen, werden Unternehmen einfach immer kreativer in ihren Formulierungen, wo sie eben sagen, wir lügen ja gar nicht. Aktuell ist ein ganz großer Trend, dass Unternehmen sagen, bei uns gibt es jetzt immer mehr nachhaltigere Produkte. Dieser Satz hat ja schon so viele Allgemeinplätze, da findet man ja schon gar keine konkrete Information. Das heißt, ja, diese Aussage ist ja schon erfüllt, wenn ich statt einem 2 Produkte in meinem Sortiment habe und die zum Teil irgendwie aus nachhaltigeren Materialien sind. Und das ist, der Verbraucher sagt natürlich, ach, guck mal, das ist jetzt auch nachhaltig. Aber ich halte es auch immer für gefährlich, wenn man zum Beispiel jetzt bei Mode so, dass wenn man das auf das Material runterbricht, das macht Primark zum Beispiel auch. Die sagen einfach, wir haben nachhaltigere Materialien. Wenn man genauer hinschaut, hat das damit nichts zu tun mit nachhaltiger Materialien. Aber ich sage immer den unterbezahlten Näherinnen und Nähern, die in irgendeiner baufälligen Fabrik sitzen, ist es völlig egal, ob sie Biobaumwolle zusammen nähen oder wirklich von Sklavenhandel basierende Baumwolle. Ja. Und deswegen, also werden die Unternehmen immer kreativer, wie sie sich ausdrücken und wie sie das Ganze formulieren. Und das ist sehr gefährlich, ja.
Daraus ergibt sich für mich jetzt die Frage, woran erkenne ich denn wirkliche Nachhaltigkeit? Gibt ja auch super viele Start-ups, die damit werben. Ist denen eher zu trauen als großen Unternehmen?
Also nein. Denen ist nicht mehr zu trauen, weil da hat sich ja ein Trend schon eingeschlichen, dass man ein Unternehmen gründet, behauptet, man wäre nachhaltig. Man schreibt ein paar hübsche Logos auf seine Webseite und hat die gar nicht oder hat die auch nie beantragt. Das Oceans Apart ist vor kurzem durch die sozialen Medien gegangen und ist damit auch aufgeflogen. Und das ging sogar so weit, dass sie im Prinzip all das von ihrer Webseite entfernt haben. und jetzt auch gar nicht mehr sagen, dass sie nachhaltige Kleidung herstellen. Also insofern kann man denen erstmal so nicht pauschal trauen. Man muss wirklich gucken, was sagen die, wie transparent sind die? Also das heißt, was erzählen die mir über das Material? Das fängt bei vielen an, dass es nur das Material ist. Die Herstellung wird dann oftmals schon gar nicht mehr wirklich erwähnt. Aber es gibt eben auch Startups, die dann ganz transparent sagen, in dieser Fabrik in Bangladesch stellen wir das her, was ja erstmal gar nicht schlimm ist, dass in Bangladesch produziert wird, aber halt eben sehr transparent damit umgehen, was wirklich passiert. Man muss einfach auch bei einem Startup genau hingucken, man muss die unabhängigen Siegel sich anschauen und da im Prinzip immer selber recherchieren. Es gibt leider keine Faustregel, wo man sagt, so geht's.
Super, Oliver, ich danke dir für das total sympathische Interview. Schönen Tag noch, ne?
Sehr schön, das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Die Adresse von Olivers Blog packe ich euch in die Shownotes der heutigen Folge und ich möchte natürlich total gerne von euch wissen, wie versucht ihr Greenwashing zu entlarven und welche Lügen haben euch schon erwischt? Denn ich muss von mir jetzt mal ganz ehrlich zugeben, manchmal gucke ich auch einfach nur nach dem Siegel oder glaube dem Slogan, ohne da jetzt noch genau nachzuhaken, hat sich mit dieser Folge Green Deal definitiv geändert. Ihr erreicht mich über die Euronet Plus Community auf Facebook oder Instagram und ich freue mich auf eure Nachrichten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.